Ja, Halleluja, Gott ist hier. Wir bleiben hier, aber wir gehen noch mal kurz ins Gebet. Lass uns mal ein Momentchen nur aufstehen. Vater Gott, wir danken dir einfach, dass du wunderbar bist. Herr, wir preisen dich, dass du der König der Könige bist. Herr, wir danken dir für die wunderbaren Zeugnisse. Wir danken dir, dass du der Lebendige bist, dass du dich nicht verändert hast. Herr, wir preisen dich und wir ehren dich. Wir danken dir, dass wir uns verlassen können in allem, was wir sind, auf dich. Herr, wir ehren dich und ich bete, Vater Gott, dass du kommst und dass du dein Wort heute lebendig machst. Herr, wir wollen nicht von Buchstaben gelehrt werden, sondern wir wollen, dass du, Heiliger Geist, das Wort lebendig machst in uns, dass wir verändert und verwandelt werden im Anschauen deines Bildes, verwandelt werden in deine Herrlichkeit mehr und mehr. Und lass das heute ein Tag dafür werden. Herr, danke für all das, was du schon gesprochen hast. Danke für dieses prophetische Momentum heute Morgen. Danke, dass sich das so deckt mit dem, was wir heute Morgen auch betrachten wollen in deinem Wort. Herr, du bist einfach wunderbar. Amen. 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 Ja, ich möchte mich zunächst noch mal ganz kurz bedanken, auch für die letzten Tage und Wochen, für all die vielen lieben Menschen, die für mich auch gebetet haben. War eine Woche wieder in Berea gewesen, das war echt spannend. Und ich spüre das, ich merke das, wenn Menschen im Gebet hinter dir stehen. Du spürst das und du weißt das, dass du nicht alleine bist. Ja? Gott hat Gemeinschaft gestiftet durch den Heiligen Geist. Gemeinde ist nicht das Gebäude, Gemeinde, das sind du und ich. Und wir sind verbunden in seinem Geist und ich merke das. Vielen Dank. Es ist einfach wunderbar, wenn wir zusammen in die Bibel reingehen, in das Wort Gottes, weil das Wort Gottes, wenn es dir begegnet, führt dich immer in die Freiheit. Ja, wir lesen das schon im 2. Mose 2. Da ist die Situation, dass Mose vom Berg runterkommt, hat die Gesetze dabei und das Volk wartet auf das Wort, auf das Gesetz und es empfängt dieses Wort und es fängt an mit dem ersten Gebot, das kennen wir alle. Ich bin der Herr, dein Gott, und dann kommt's, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in das Wort Gottes reingehen, kommt Freiheit. Jedes Mal, wenn das Wort Gottes uns begegnet und uns anspricht, werden wir erleben, dass er, Gott Vater, der Gott ist, der uns aus der Gefangenschaft holt und in die Freiheit hineinversetzt. Halleluja. Dafür bin ich total dankbar. Und das Thema, was wir heute betrachten wollen, ist ein ganz einfaches Thema. Gottes Bach ist voll Wasser. Psalm 65, Vers 10. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gottes Bach ist voll Wasser. Gottes Bach ist voll Wasser, genau, Amen. Gottes Bach ist voll Wasser. Und dieses Segment aus Psalm 65, der Vers 10, ist ja in diesem Kontext, wo der Psalmist die Schöpfung beschreibt und wo er beschreibt, wie Gott die Erde fruchtbar macht, wie er Gott die Erde heimgesucht hat, Leben schenkt. Und er sagt dann in dieses Momentum, Gottes Bach ist voll Wasser. Und das Schöne ist, wir wissen, auf der einen Seite haben wir das geschriebene Wort, was ein historischer Beleg ist. Das andere ist aber auch, dass dieses Wort geistlich zu uns spricht. Und wenn wir heute miteinander darüber sprechen, Gottes Bach ist voll Wasser, dann ist damit der Heilige Geist gemeint. Dann ist damit gemeint, dass er der unerschöpfliche Gott ist. Dass der Heilige Geist immer noch derselbe gute Heilige Geist ist, der hier ist, der erfahrbar ist, der erlebbar ist. Der Heilige Geist möchte dich in existenzielle Erfahrung bringen, in der Beziehung mit Gott. Er möchte dich erneuern, er möchte dich reinigen. Er ist nie zu spät, er kommt immer rechtzeitig. Jesus ist immer noch derselbe, er hat sich nicht verändert. Gottes Bach ist voll Wasser. Es hört nicht auf, es ist unerschöpflich. Ihr Lieben, wir haben so einen Wunsch, dass wir in unserem Leben auch Dinge haben, die unerschöpflich sind. Ja? Wenn du heutzutage ein Handy kaufst, dann ist ein ganz wichtiges Momentum dabei, wie lange ist die Akkulaufzeit? Ja? Wie lange hält mein Akku durch? Und wenn der nicht lange hält, dann habe ich so ein Powerpack dabei, kann man sich bestellen und dann hält das Handy wirklich lange. Und ich habe mal eine Erfahrung gemacht, ein Erlebnis gehabt in meinem Zivildienst, das ist schon ein paar Takte her. Und ich habe Zivildienst in Bochum gemacht, in einem Studentenwohnheim. Und mein Dienstfahrzeug, das war ein VW Bulli. Kennt das noch jemand, VW Bulli? Ja, klar, kennt ihr, ne? Man sitzt dann so und nicht so und die Handbremse geht so und nicht so, ne? Also. Und dieses Auto war ein richtiges Gebetsauto. Das heißt, wenn du eingestiegen bist oder wenn ich eingestiegen bin, dann hat mich das zum Beten gebracht. Weil ich sage, Gott, lass mich ankommen, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen heute. Und das Schöne war bei dem Auto, oder auch nicht das Schöne, die Herausforderung war, dass die Tankanzeige doch ziemlich flexibel war. So, es kam die Situation, die kommen musste. Ich hatte ein bisschen Geld dabei und ich war unterwegs mit dem Dienstwagen. Und während ich fuhr, merkte ich plötzlich, dass das Auto anfing irgendwie zu ruckeln. Ich denke, oh nein. Und dann ging so ein bisschen voran und dann stockerte das wieder. Dann konnte ich wieder fahren und ich dachte, was ist kaputt? Und dann fiel mein Blick auf die Tankanzeige. Und ich dachte, Lars, okay, jetzt bete. Und dann war das in Bochum, Bochum-Steinkuhl, da gibt es die Universitätsstraße, die ist so leicht abschüssig. Und ich kam so gerade eben über diesen Hügel rüber und dann hat der Wagen sich nochmal verschluckt und dann war Ruhe, da war Totenstille im Auto. Ja, was machst du denn jetzt? Zum Glück ging die Straße bergab, Spitzbubengang rein, also Leerlauf, ja, macht keiner von euch, weiß ich, aber dann rollst du den Berg runter, lass die Zündung an, damit du noch ein bisschen lenken kannst. Und dann sah ich in der Entfernung eine Texaco und ich sag Gott, der Schwung muss reichen. Ich wusste, Enko. Und der Wagen rollte und ich dachte, jetzt Gott, jetzt darf aber auch keiner von links und rechts kommen. Hier ist rechts vor links. Ich habe ein Problem, wenn ich jetzt halten muss. Die Bremse funktioniert ja auch nicht richtig. Was passierte? Ich kam also auf die Tankstelle rauf und wirklich, das ist wirklich ungelogen, mit dem allerletzten Rollen kam ich zum Stehen und stand hier an meiner Zapfsäule. Oh. Und da stand nebenan und er sagt dann so, hä? Game over? Alles vorbei? Ja, alles vorbei, alles verloren. Ja, und das hat mir was gelehrt. Das hat mir was beigebracht. Da ist was hängen geblieben bei mir, weil ich habe verstanden, ganz einfach, wenn der Tank leer ist, geht es nicht mehr weiter. Wenn der Tank leer ist, dann geht es nicht mehr weiter. Wie sieht es denn vielleicht bei dir aus, bei dir heute Morgen? Stottert auch manchmal dein Wagen? Ja, ist dein Dienstfahrzeug, was du so im Reich Gottes fährst, vielleicht auch kurz vor Reserve? Sollte man mal wieder tanken? Und was soll man tanken? Ist dein innerer Tank voll oder bist du geleert? Bist du trocken gelaufen? Bist du kurz davor, stehen zu bleiben und zu ruckeln? Oder bist du vielleicht schon liegen geblieben und hast es nicht zur Tankstelle geschafft? Jesus sagt, komm und trinke lebendiges Wasser. Jesus sagt, komm und trinke bei mir. Jesus lädt dich ein. Und wenn du Durst hast, so wie ich jetzt gerade, wenn du Durst hast, dann ist das die allerbeste Voraussetzung. Weil Durst wird uns zum Trinken bringen und wir wollen trinken bei Jesus. Lass uns in das Wort Gottes reingehen. Wir schauen uns Johannes 7, die Verse 37 bis 39 an. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Und kurz ein Wort dazu, um das mal zu erklären, in welchem Kontext Jesus das hier sagt. Wir befinden uns gerade auf dem Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest war eine der wichtigsten Feste in Israel. Es war ein Erntedankfest. Und da war richtig Party. Da ging es also richtig ab in der Stadt. Ja, es war die Tradition, dass man sich eine Woche trifft und das richtig gefeiert wurde. Und es war ein Erntedankfest. Und das zeigt hier einfach, Jesus war mittendrin. Und Jesus ist kein Partypooper. Jesus ist jemand, der bei den Menschen dabei ist, der feiert mit Menschen. Und am letzten Tag, ja, als wirkliche Top-Headline kann man was sagen. Wenn es eine Werbung gegeben hätte, Jesus spricht am letzten Tag. Da lesen wir in Johannes 7, 37, an dem letzten großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus war noch nicht verherrlicht worden. Jesus spricht hier von Ströme lebendigen Wassers. Jesus spricht hier davon, dass wir unseren Durst gestillt bekommen bei ihm und dass er uns dieses Wasser geben will und dass er uns hineinführen will an einen Punkt, wo wir sagen, wir greifen zu und wir trinken bei ihm. Und dieses Wasser, auch von dem Jesus spricht, ist ja ganz klar, wir haben es gelesen, ist der Heilige Geist. Jesus möchte, dass du und ich, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Er möchte, dass wir so sehr erfüllt sind von ihm, dass wir überfließend sind von ihm. Dass da, wo wir gehen und stehen, uns jemand anrempelt, kein Schimpfwort rauskommt, sondern Jesus. Das wünsche ich mir für mein Leben. Dass wir so erfüllt sind, dass wir förmlich überfließen, überblubbern von seiner Gegenwart und dass Menschen das erkennen, was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Du bist irgendwie anders. Das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir einfach dieser gelesene Brief von Christus sind, dass Jesus in uns zu lesen ist. Und es ist die Frage einfach, hast du dieses Leben schon? Bist du in diesem Leben schon drin? Oder sagst du, was erzählt denn der da vorne eigentlich für komisches Zeug? Hast du das erlebt, dass Jesus in dein Leben gekommen ist? Bist du errettet? Weißt du, dass du weißt, so wie wir es gerade gehört haben, wenn du hier rausgehst und du wirst irgendwann diese Erde verlassen, wo du ankommst? Weißt du, wo dein Platz ist? Weißt du, wo dein Herz hingehört? Hast du ewiges Leben empfangen? Hast du das erlebt, was Römer sagt in 4, Vers 25, dass du weißt, dass Jesus ist für meine Vergehungen dahingegeben worden und er ist um meiner Rechtfertigung willen auferweckt worden? Jesus war ja noch nicht verherrlicht, als er diesen Satz gesagt hat. Er war noch nicht gestorben, er war noch nicht auferstanden. Trotzdem spricht er davon, dass wenn wir in dieser Wahrheit leben und wenn die Rechtfertigung durch den Glauben in uns lebt, dass wir diesen Geist bekommen, dass wir trinken, dass wir erfüllt sind. Und das ist ein Leben für dich und was für mich da ist. Er hat sich entschieden dazu, dass jeder von uns die Möglichkeit bekommt, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu werden. Halleluja, ist das nicht großartig? Ist das nicht herrlich? Er hat uns losgekauft, er hat uns frei gemacht. Und damit wir in dieser Sohnschaft, in dieser Tochterschaft leben können, brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes, brauchen wir diese Kraftausstattung, brauchen wir seine Gegenwart in uns. Nicht nur ein Kribbeln mal am Sonntagmittag, wir brauchen es in jeder Sekunde unseres Lebens, was uns voranbringt, was uns zu Menschen macht, die stehen und gewurzelt und gegründet sind in Christus. Weil ohne den Heiligen Geist wird es nicht funktionieren. Wir brauchen jedes Gramm, jeden Tropfen, jede Unze, jede Elle, jede Spanne, jeden Zentimeter vom Heiligen Geist, den wir kriegen können in diesen Zeiten. Ja? Und warum brauchen wir das? Ganz einfach, wir sehen das, weil Jesus das genauso brauchte. Wenn wir in das Wort Gottes reinschauen, dann siehst du förmlich, wie Jesus verschiedene Stationen in seinem Leben durchlebt hat. Angefangen mit seiner Geburt, wo wir davon lesen, ja, in diesem wunderbaren Ereignis, was kein Biologe dir wirklich erklären kann, dass der Heilige Geist Maria überschattet hat und sie gebar ewiges, sie gebar den Jesus, wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Er empfing die Salbung vom Heiligen Geist bei seiner Taufe. Ja, und er hat dann mit diesem Startschuss, mit dieser Taufe, wurde er befähigt und ausgerüstet, in seinen öffentlichen Dienst hineinzutreten. Wir lesen in Lukas 4, er war gesalbt mit dem Heiligen Geist, um die Werke des Feindes zu zerstören. Großartig, Halleluja. Ja, das hat er gelebt, als er hier auf der Erde war. Und dann kam es weiter, dann kam sein Zeitpunkt, wo er gestorben ist. Und dann kam die Auferstehung. Und nach der Auferstehung, ein paar Tage danach, war das so, dass er sich seinen Jüngern und dass er sich den Menschen gezeigt hat, hat Dinge gelehrt und gesagt. Und dann kam Himmelfahrt. Habt ihr die Linie so ein bisschen vor Augen? Ja, dann kam Himmelfahrt, er ist vor den Augen der Jüngern in den Himmel aufgefahren. Und Jesus wurde inthronisiert, er wurde auf den Thron der Herrschaft gesetzt. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und dann hat er zu den Jüngern gesagt, das haben wir letzten Sonntag gehört, wartet mal ab. Er sagt zu seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und ihr Lieben, das gilt heute, das gilt genau für uns, ja? Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Bestätigung, wir brauchen diese Kraftausrüstung. Wisst ihr, das Pfingstereignis, das kannst du nicht wiederholen, das ist historisch belegt, das war Pfingstereignis. Aber die Pfingsterfahrung können wir jeden Tag machen mit ihm. Jeden Tag dürfen wir zu ihm kommen und sagen, Vater, erfüll mich mit dem Heiligen Geist, leite mich, führe mich, rede zu mir, erneuere mich, korrigiere mich, bestimme den Kurs für heute, rede zu mir. Lass mich online sein mit dir, lass mich hören, lass mich spüren, was du sagst zu dir. Und das gibt Kraft. Ja. Wir brauchen diese Kraft, weil wir leben in einer Zeit, die einfach sehr, sehr spannend ist. Ja, wir befinden uns jetzt, wenn wir mal bei diesem Zeitabschnitt Himmelfahrt sind, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, in einem weiteren Zeitabschnitt bis zur Vollendung, bis Jesus wiederkommt. Und wir leben in diesem Spannungsfeld. Wir leben in einem Spannungsfeld, und das nennt man das eschatologische Spannungsfeld. Was ist denn das für ein Fachwort auf einmal? Das bedeutet, dass wir erkennen, wir sind schon errettet und wir werden noch errettet. Wir leben jetzt schon und wir werden leben. Ja? Er sagt, wir sind schon erlöst, aber wir werden noch erlöst. Wir sind jetzt schon Söhne und Töchter und wir werden Söhne und Töchter sein. Es heißt, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist auf unsere Erlösung hin. Und diese Haltung, diese Perspektive, die hat einen ganz großen, gewaltigen Vorteil. Und ich wünsche mir diese Perspektive für mich und auch für uns. Und wisst ihr warum? Weil wir wissen, dass mein und dein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Versteht ihr? Wenn ich weiß, dass ich irgendwann mal, wenn ich diese Erde verlasse, auf welchem Weg auch immer, ich bin sofort bei ihm. Ich bin bei ihm, ich gehöre Jesus. Ich habe mein Himmelrecht, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin durch das Blut Jesus freigesetzt worden. Ich habe Rechtfertigung vor Gott bekommen. Das Ding ist durch. Und was heißt das für mich? Was heißt das für mich? Das heißt, ich kann in dieser Spannung leben, dass manche Dinge vielleicht noch nicht so laufen. Und ich kann diese Spannung aushalten und noch viel mehr. Ich kann beschwingt durch den Heiligen Geist durch dieses Leben geben, weil ich muss mich selber für mein Leben nicht mehr Sorge treffen. Ich muss mich selber für mein Leben nicht mehr kümmern. Also es gibt diesen Begriff, kennt ihr den Begriff, seine Schafe ins Trockene bringen? Und so fühlt sich das an, wenn du weißt, mein Leben ist sicher bei Gott. Ich bin safe, ich bin in Gott eingebunden, eingewoben. Ich bin hineingenommen in die gottgegebene Gemeinschaft. Das Blut hat mich reingewaschen, ich habe Sohnschaft empfangen. Ich bin gerechtfertigt. Rechtfertigung, das ist so ein Begriff, das kommt so aus dem 17. Jahrhundert, das ist ein juristischer Begriff. Das heißt, ich bin in eine Stellung hineinversetzt, die ich vorher nicht hatte. Und das ist ewig, das ist ewig, das ist ewiges Leben, was er uns geben möchte. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir wissen, wir haben ein Ziel, wir haben eine Bestimmung, wo wir ankommen. Und dieses Wissen wird uns bevollmächtigen und wird uns beschwingt durch dieses Leben gehen lassen. Wir sind in der Lage, jederzeit alles zu geben für ihn. Wir können das. Weil ich muss mich für mein eigenes Leben nicht mehr anstrengen. Mein Leben ist in Christus. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das lebendige Christusleben ist in mir. Die Auferstehungskraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, lebt in mir und sie lebt in dir. Amen. Wow. Also mich begeistert das. Also ich finde das einfach großartig. Was heißt das jetzt? Okay, wie kann man das umsetzen? Wie können wir das erleben, wir als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, diese eschatologische Spannung auszuhalten, zu wissen, wir sind jetzt schon errettet, wir werden errettet. Was passiert in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, wo wir hier auf der Erde sind, wo wir berufen sind, das Wort Gottes zu verteilen, wo wir berufen sind, was wir gerade auch gehört haben, zu verkünden, dass Jesus Christus der lebendige Christus ist. Und auch hier möchte ich mit euch in die Bibel gehen und einen Abschnitt betrachten, der etwas länger ist. Ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen an die Wand werfen lassen, das ist einfach zu viel. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Nachmittag und heute Abend noch mal ein bisschen Zeit für dich hast, nimm dir Primetime, ja, besondere Zeit mit dem Wort Gottes und schnapp dir dann mal die Apostelgeschichte. Darum geht es nämlich jetzt so ein bisschen. Und ich möchte euch ein Stück auf den Weg mitnehmen mit Paulus. Und wir befinden uns zeitlich ungefähr 52 bis 56 Jahre nach Christus. Und Paulus ist unterwegs auf Missionsreise. Und er kommt nach Ephesus. Ephesus, bekannte Stadt, hatte damals eine Einwohnerzahl von circa 200.000 Menschen. Also etwa, ich habe mal nachgeguckt, doppelt so viel etwa wie Moers. Ja, also wenn man jetzt Ephesus hört, also habt ihr auch schon mal Moers so im Hintergrund gehört, vielleicht passt das ja zusammen. Damals war das halt so, dass Ephesus bekannt war als der Jahrmarkt der Eitelkeiten in Kleinasien. Ephesus war eine Zufluchtsstätte für Verbrecher und die Verbrecher konnten sich verstecken in diesem Tempel der Diana und fanden da Asyl. Das heißt, es war eine Stadt, die da relativ locker umgegangen ist mit den Gesetzen und du konntest alles bekommen, was du wolltest in der Stadt. Zentrum war es des heidnischen Aberglaubens, Hexerei, Zauberei. Damit hat diese Stadt richtig Geld verdient. Leute sind hingekommen, haben für viel Geld sich Amulette und Urkunden besorgt, weil sie dachten, wenn ich die Briefe von Ephesus habe, die Zauberbriefe von Ephesus, wow, dann geht es mir gut in meinem Leben, dann habe ich eine Versicherung. Und aus aller Welt kamen die Menschen nach Ephesus, weil dieser Ruf so weit rumging. Jetzt kommt Paulus auf seiner Reise genau in diese Stadt. Und ich finde, wenn man sich das so anhört, was da so abgelaufen ist, das ist gar nicht so fremd, oder? Wenn du heute mal durchs Internet stöberst, ja, du kannst dir alles holen, du kannst überall anklicken, du kannst dir alles irgendwie was auch immer holen. Also ganz fremd war das, ist das nicht für uns, was wir hier von Ephesus hören. Und ich möchte starten im Kapitel 19 und lass das einfach mal so auf dich wirken. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger. Und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen, wir haben noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Hey. Und er sprach, ja, worauf seid ihr denn getauft? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, okay, Johannes hat mit der Taufe zur Buße getauft, indem er das Volk sagte, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm komme, und das ist Jesus. Als sie das aber gehört haben, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn, auf den Namen Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Und was passierte? Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und es waren ungefähr 12 Männer. Was für eine Situation. Ja, Jesus kommt rein, findet einen richtig coolen Hauskreis. Die drehen sich irgendwie um Jesus. Aber er merkt nach kurzer Zeit, Mensch, irgendwas stimmt hier aber nicht. Worauf seid ihr denn getauft? Ja, auf die Taufe von Johannes zur Buße. So, das ist doch okay. Und Paulus fängt an, ihnen Jesus zu predigen. Jesus muss immer im Zentrum sein. Jesus muss immer im Mittelpunkt sein. Wisst ihr, wenn wir das Kreuz und die Auferstehung und die Intronisation rausnehmen aus der Predigt, aus dem Gemeindeleben, dann ist die Gemeinde tot. Weil das ist das Zentrum des Lebens. Das ist die Kraft, die Gott gesetzt hat, sein Wort gesetzt hat, die er bestätigt, wo Menschen zum Glauben, zum lebendigen Glauben kommen. Wenn du das Evangelium predigst vom Kreuzestod und von der Auferstehung und von der Intronisation von Jesus, dann wird Gott den Heiligen Geist geben und er wird Befreiungsmomente schenken, wo Menschen in der Lage sind, sich zu entscheiden, ja, ich will diesem Herrn folgen, ich will diesem Gott folgen. Genau das hat Paulus hier gemacht und genau das ist passiert, weil sie haben sich dann taufen lassen auf den Namen des Herrn Jesus. Und das machst du nur, wenn du gläubig bist, oder? Ich lasse mich ja nicht taufen, wenn ich nicht gläubig bin, das macht ja keinen Sinn. Und dann macht er etwas weiteres, er legt ihnen die Hände auf, der Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in Sprachen und sie weissagten sogar. Ja, also er legte ihnen die Hände auf, der Geist Gottes kam auf sie, sie redeten, sprachen und sie weissagten. Und das ist gut und das war wichtig, weil wenn wir im Folgezug der Geschichte lesen, von Apostelgeschichte 19, da werden wir erkennen, dass sie Kraft brauchten. Und was haben wir erinnern uns an Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Heilige Geist kommt und wird uns mit Kraft ausstatten, wozu? Kraft zum Sprachenreden? Nein, Kraft dazu in erster Linie, um das Evangelium weiterzugeben, um zu predigen, um zu verkünden, dass er wiederkommt, dass er gestorben ist, auferstanden ist und wiederkommt. Und als Zeichen, was wir oft erleben in Apostelgeschichte oder auch in anderen Briefen oder im Neuen Testament, dass dieses phänomenologische Zeichen da war, dass sie anfingen, in Sprachen zu reden. Ja, dass der Geist Gottes dir eine Gebetssprache gibt. Und das ist wichtig und das ist gut. Und ich empfehle dir das wirklich dringend, wenn du das noch nicht hast, streck dich danach aus. Streck dich danach aus, weil im Judasbrief steht, dass wir uns an unserem Glauben auferbauen, wenn wir in Sprachen beten. Ja? Hat keiner verstanden, ich auch nicht, aber mein Glaube ist gewachsen, mein Geist ist aufgebaut. Und das ist eine Gabe, die Gott dir und mir schenken will und die wir praktizieren. Und sie wird Kraft in uns freisetzen, sie wird unseren Glauben wachsen lassen. Halleluja. Amen? Amen. Amen. Und dann lesen wir weiter. Er ging in die Synagoge, also der Paulus, und er sprach freimütig 3 Monate lang mit ihnen, also mit diesem coolen Hauskreis, mit den 12 Leuten. Da sprach er 3 Monate mit ihnen und er redete und er sprach von den Dingen des Reiches Gottes. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten und von dem Weg, da trennte er, also Paulus, sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich zu ihnen in der Schule. Das ist auch normal. Ne? Wir fangen an zu predigen, wir fangen an zu lehren, wir fangen an, in das Reich Gottes reinzugehen. Und was passiert? Die Widerstände kommen erstmal von innen. Da steht, ein paar Leute haben sich verhärtet, haben gesagt, nee, ich will das aber nicht glauben. Geh du mir weg damit, ich bleib lieber bei meiner Lehre. Bleib du da bei dir mit deiner Theologie, ich habe lieber meine. Gefällt mir besser. Und Paulus sagt, okay, dann trennen sich hier unsere Wege. Aber Gott bestätigt das, weil wir lesen weiter in Vers 10. Dies geschah 2 Jahre. Zwei Jahre hat Paulus sich Zeit genommen, um mit diesen Menschen das Reich Gottes zu predigen und zu verkünden und sie zu lehren. Und es wuchs. Und es wuchs richtig. Vers 10. Dies geschah aber 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Hey, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. 2 Jahre lang predigen, lehren, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, gefüllt werden, gestärkt werden. Und was kommt dabei raus? Alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, hörten das Wort des Herrn. Und das ist gewaltig. Ich finde, das ist gewaltig. Und vor allen Dingen besonders ist Juden und Griechen. Juden und Griechen zusammen. Für die Juden war das teilweise von ihrer Kultur her undenkbar, ja, dass die Heiden, Griechen und Heiden, zum Gottesvolk hinzugefügt wurden. Ja, da ist wirklich auch was passiert. Wunderbar, wunderbar. Und wir lesen weiter in Vers 11. und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Gottes Bach ist voll Wasser. Gottes Bach ist voll Wasser. Ja, das ist Apostelgeschichte, aber das ist unser Erbteil, dass wir die Wunderwirkungen des Heiligen Geistes in unserer Mitte erleben. Ich will das sehen. Ich will das erleben. Ich möchte, dass wir in diese Ebene hineinkommen, dass wir spüren, wie der Heilige Geist Wunderdinge tut unter uns. Einfach, weil er Menschen erretten will und weil er Menschen befreien will und heraussetzen will aus der Finsternis und versetzen will in sein Reich des Lichtes. Gottes Bach ist immer noch voll Wasser. Das hat sich nicht geändert seitdem. Und dann geht es aber noch einen Schritt weiter. Das wird immer krasser. Erinnerst du dich noch von eben, wofür ist Ephesus bekannt? Zauberei, Okkultismus, wow, dieses ganze schäbige Zeug. Apostelgeschichte 19, Vers 19, kann man sich gut merken. Zahlreiche aber von denen, die die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Ist das nicht verrückt? Paulus hat sie an keiner Stelle erwähnt, Leute, verbrennt eure Bücher. Das ist schon eigenartig, oder? Wie kommen die darauf? Wie kommen die darauf? Es muss doch irgendwas ihr Herz bewegt haben, irgendwas muss doch passiert werden in diesen Zauberern und Magiern und wie sie alle sich nennen, dass sie veranlasst hat, ich verbrenne meine Bücher. Und ich sage mal, 50.000 Silberdrachmen, das sind umgerechnet heute einen Wert von ca. 100.000 Euro. Und wenn du dir überlegst, dass der damalige Tageslohn eines Arbeiters maximal ein Silberdrachmen war, das ist schon richtig Kohle. Was hat die bewegt dazu, das zu tun? Ich glaube, das ist das, was Gott meint, wenn es hier in seinem Wort heißt, Wunderwerke durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes bewirkt das. Du hörst eine Predigt, das kenne ich auch, man hört irgendwo, man ist erfüllt, man ist ergriffen und plötzlich wird dir was klar, obwohl der Prediger vorne darüber gar nicht gesprochen hat. Bin ich in der Predigt und im Gottesdienst und höre was und plötzlich spüre ich, wo ich merke, hey, du musst mehr Bibel lesen, Lars. Aber das hat der Pastor gar nicht gesagt oder der Prediger. Und trotzdem merke ich, dass der Geist Gottes spricht. Und diese Dimension, da wünsche ich mir einfach mehr von. Davon wünsche ich mir mehr. Ja, in Vers 20 wird dann diese Stelle abgeschlossen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Kräftig. Wo hat es angefangen? 12 Mann sitzen zusammen, diskutieren über Jesus, bekommen Erkenntnis über die Wahrheit und über die Kraft Gottes, werden gerechtfertigt, werden erlöst, werden geistgetauft, werden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, fangen an loszulegen, zu lehren, zu predigen, fangen an rauszugehen, das Evangelium zu verkünden und erleben, wie Gott sich dazu stellt. Und hier passiert wirklich was. Hier passiert wirklich was. Wisst ihr, wenn wir in der christlichen Szene so heutzutage so ein bisschen in die Landschaft schauen, ins Internet und Facebook und hast du nicht gesehen, dann erlebe ich ganz an vielen Stellen, dass mich das schon anspricht und ich denke, wow, schöne Sachen, was da so überall läuft. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Dass es oft darum geht, dass wir versuchen, einen sogenannten gesellschaftsrelevanten Gottesdienst zu haben. Und das hört sich erstmal sehr schlau und intelligent an. Und was dahinter steht, ist einfach, dass wir sagen, ach, wir wollen versuchen, mal einen netten Gottesdienst zu machen, der irgendwo die Leute so erreicht. Wir machen das niederschwellig. Wir machen schön dies und schön das. Und das ist auch in Ordnung, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Gottesdienste gestalten. Das ist absolut in Ordnung. Das auch. Aber ganz ehrlich, ich möchte den Heiligen Geist erleben. Ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Ich möchte, dass Wunderzeichen passieren. Ich möchte, dass Menschen ein prophetisches Wort bekommen, dass sie lebendiges Wasser bekommen. Ja, und dann verzichte ich gerne auf Nebelmaschine und Lichtorgel. Ganz ehrlich, das ist okay, das kann man machen. Aber wenn die Kraft Gottes nicht dabei ist, dann frage ich mich, was wollen wir eigentlich wirklich dabei? Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir diese Sicht bekommen, dass der Geist Gottes in uns ist, dass wir erfüllt sind und dass Gott das noch viel, viel mehr möchte als wir, als du und ich, dass der Heilige Geist hier wirken und handeln kann, auf der unterschiedlichsten Art und Weise. Das ist eine Dimension, da sind wir noch nicht, aber ich will dahin. Halleluja. Und wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes, weil es ist so, wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, und er kommt zu dir und er redet zu dir und Er macht dein Leben neu und er rüstet dich aus. Dann fängt es an, dass er in dein Leben eine ganz klare Kante reinmacht. Er fängt an, dass er ganz klar spricht. Du bist fokussiert. Du weißt, ich habe den Heiligen Geist. Ich habe Kraft. Ich habe den Heiligen Geist. Ich bin ausgerüstet. Und ich habe eine Berufung. Und ich habe einen Dienst für mein Leben. Wenn das aber mehr oder weniger dann so in der Ecke bleibt und wenn das nicht immer wieder neu erfüllt wird, wenn das nicht immer wieder neu belebt wird, dann passiert Folgendes, dass du weißt, da war mal was in meinem Leben, aber plötzlich musst du feststellen, ich sehe die Kante gar nicht mehr in meinem Leben. Wenn wir Sohnschaft leben wollen, wenn wir Tochterschaft leben wollen, wenn wir Gottes Kindschaft leben wollen, wenn wir wachsen wollen, wenn das Wort mächtig wachsen soll in uns und auch wenn Mörst wieder auf die Füße gestellt werden soll, brauchen wir den Heiligen Geist. In einem späteren Brief erinnert sich Paulus genau daran und schreibt der Gemeinde einen Rat. Und das ist so ein bisschen die Quintessenz davon, von dem, was wir in Apostelgeschichte 19 gelesen haben. Letzte Bibelstelle, die ich mit euch aufschlagen möchte, Epheser 5, Verse 15 bis 19. Epheser 5, die Verse 15 bis 19. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Sind sie immer noch, ne? Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Achtung, jetzt kommt's, Vers 19. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Gottes Bach ist voll Wasser. Und wir werden das immer wieder neu erleben. Wir werden die Fülle des Heiligen Geistes in unserem persönlichen Leben haben, aber auch in unserem gemeindlichen Leben, wenn wir zueinander reden, in Psalmen, in Lobliedern und in geistlichen Liedern. Ja? Wenn ich sage, der Herr ist mein Licht, vor wem sollte ich mir fürchten? Der Herr ist meines Lebens Heil, vor wem sollte ich mir grauen? Ja? Ich bin ein Kind des Höchsten, ja, ich wohne im Haus des Herrn. Glücklich sind die, die im Hause des Herrn wohnen. Das sind Psalmen, da fängt es an zu funken, da fängt es an zu sprühen. Da fängt an, dass der Geist das nimmt und es lebendig macht und dir Stärke gibt. Er sagt, wir singen einfach Loblieder auf ihn. Wir singen, deine Liebe hört nie auf und deine Größe ist unfassbar. Du bist der Herr meines Lebens. Du bist der König, dem ich gehöre. Du fängst an zu singen aus dem Herzen. Ja, du singst einfach nicht, Liederblätter ist in Ordnung, aber Gott möchte vielmehr, dass unser Herz erfüllt ist mit dem Lied des Himmels. Und dass wir singen zu ihm. Und was passiert? Der Heilige Geist kommt und er erfüllt dich. Du lädst ihn ein, er füllt dich auf, er erfüllt dich und füllt sich aus dir wieder heraus. Halleluja. Und dann heißt es hier, und dem Herrn singt mit eurem Herzen, nicht in eurem Herzen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Das heißt, das ist phänomenologisch. Das heißt, wir dürfen das hören. Es ist hörbar, erfahrbar, wenn wir Gott loben und wenn wir Gott preisen. Leute, dann ist das geräuschvoll. Wir sind nicht in der Bibelschule tiefe, tiefe Freude. Ich schreibe jetzt ein Buch, die tiefe Freude in mir. Nein, wir dürfen freuen. Wir dürfen uns freuen und diese Freude bricht hervor. Wir dürfen verstehen, dass der Geist Gottes uns lebendig gemacht hat. Und Gott fängt an, das zu bestätigen. Gottes Bach ist voller Wasser. Es hört nicht auf. Er ist heute genau derselbe. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist derjenige, der die Kante in deinem Leben heute Morgen wiederherstellen will. Er ist derjenige, der dich berufen hat, aber der dich auch ausrüsten und befähigen wird mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich würde mir wünschen, wenn wir einfach jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach aufstehen. Ich möchte beten und wenn du möchtest, möchte ich auch das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir vielleicht einfach noch einen Moment einfach Gott anbeten. Und wenn du sagst, ja, das hat mich so angesprochen, ich spüre das einfach. Ich bin trocken gelaufen mit meinem Auto, ich bin mit meinem Dienstwagen fast liegen geblieben, mein Motor stottert so, ich brauche Auffüllung, ich brauche Heiligen Geist, ich brauche deine Kraft. Dann ist das wunderbar, dann möchte ich dich einladen, wenn wir jetzt singen, dass du einfach nach vorne kommst, möchte die Ältesten und die Hausratsleiter auch mit nach vorne bitten, dass wir einfach dir die Hände auflegen und dass wir beten. Und eine Sache ist wichtig dabei, du kannst, wenn du trinkst, nicht sprechen dabei. Hast du schon mal versucht zu trinken und gleichzeitig zu sprechen? Das gibt eine Matscherei, mach das lieber nicht. Was meine ich damit? Du kommst nach vorne und du empfängst einfach, du trinkst. Du kommst nach vorne, du brauchst selber nicht beten. Wir kommen, wir beten für dich, wir legen dir die Hände auf und Gott wird dich füllen. Amen.